bei uns zu Gast ist Alain Kessy. Er ist aus Zürich, hat kürzlich zurückgekehrt aus Sofia, wo er 4,5 Jahre verbracht hat und viel mit Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet hat und auch Ost-West-Projekte unterstützt hat. Das Thema vom heutigen Abend ist das WEF in Salzburg, also ist aus aktuellem Anlass. Da ist ja gestern und heute das europäische Treffen vom World Economic Forum hat dort stattgefunden. Und es geht um die internationalen Interessen, die Osteuropa umkrempeln. Und Alain wird uns erzählen, was er so gesehen und erfahren hat in den 4,5 Jahren in Sofia in Bulgarien. Und ja, ich übergebe dir jetzt gleich das Wort. Vielleicht noch, er ist alleine hier. Eigentlich wäre vorgesehen, dass Dimitrina Sevova auch mitgekommen wäre. Sie ist aber leider nicht da.
Ja, ich wollte genau damit anfangen. Schöne Grüße von Dimitrina. Sie hat es vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Sie ist nicht mehr ganz so mobil. Wir erwarten im Oktober Zwillinge und ja, jetzt bin ich halt alleine da, vertrete auf irgendeine Weise halt beide, weil über die letzten, vor allem 2 Jahre, haben wir eigentlich ziemlich alles, was wir gemacht haben, gemeinsam gemacht und viele der Ideen, die ich hier ausführen werde, haben wir zusammen entwickelt und untersucht, analysiert. Nun, es geht einerseits aus aktuellem Anlass um das WEF in Salzburg. Das ist der WEF-Teil, der sich mit Osteuropa befasst. Er wird zwar nicht so bezeichnet, er heißt European Economic Forum, also überhaupt Europa, aber es ist ja klar, dass die wichtigen europäischen Prozesse sich am Osten abspielen. Mit ein paar Ausnahmen sind eigentlich fast alle Arbeitssessions in Salzburg kreisen irgendwie um Osteuropa, mit der Ausnahme zum Beispiel von Deutschland und die voranstehende Wahl. Und also es gibt schon noch ein paar andere Themen, die da behandelt werden, aber schwerpunktmäßig dreht es sich um Ost- und Südosteuropa und um die Art und Weise, wie diese Region eingegliedert werden kann in ein gesamteuropäisches Projekt. Nun, diese Integration, die ist natürlich nicht gleichmäßig oder gleich, es geht da nicht um gleichwertige Partner. Und das WEF ist nur ein Teil einer ganzen Maschinerie von internationalen Organisationen und wir haben Proteste gesehen gegen die verschiedensten Organisationen, sei es gegen die WTO in Genf oder in Seattle, sei es gegen das IWF und die Weltbank in Prag und nun halt und in der Schweiz natürlich praktisch jedes Jahr außer dieses das WEF in Davos. Und eben jetzt in Salzburg, wo es bis anhin ziemlich schwierig war zu protestieren. Einerseits, weil es sich um Osteuropa dreht, was so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist. Also wann lese ich schon in der Zeitung genaueres über Bulgarien, Rumänien, außer zu bestimmten Zeiten, wo Albanien irgendwann in den Schlagzeilen war oder halt Jugoslawien, das sich längere Zeit auf den ersten Seiten der Medien halten konnte oder musste. Nun, ich finde es zum Teil ein bisschen schade, wie die Diskussion über diese verschiedenen Summits und Treffen von Ministern, von Global Leaders und so weiter recht eingeebnet werden. Also es geht eigentlich praktisch immer auf derselben Ebene um Globalisierung, um die bösen internationalen Konzerne, um die Enteignung, die Entmündigung. Aber es wird ein bisschen zu wenig eingegangen auf die auf die konkrete Rolle der einzelnen Organisationen. Also wenn ich mir die Mobilisierung für Prag anschaue, für die Proteste gegen den IWF und Weltbankgipfel, dann hatte ich da das Gefühl, es wurden Texte aus der Schublade gegriffen, aus den viel aktiveren Kampagnen gegen das IWF in München vor etlichen Jahren, wo es vor allem um Afrika ging, um Lateinamerika, allenfalls noch um Südasien. Aber es wurde sehr wenig, von sehr wenigen der Versuch gemacht, das auch noch spezifisch anzuschauen. Ich meine, dieser IWF- und Weltbank-Kongress, der war nicht irgendwo, der war in Prag. Das ist weder in Afrika noch in Lateinamerika noch in Südasien. Und dieses Osteuropa, diese neueren Phänomene, die man neu analysieren müsste, wo man nicht die ganze die ganzen Entkolonialisierungsprozesse und die Zugriffsstrategien, die bis in die 70er, 80er Jahren auf anderen Kontinenten sich abgespielt haben, wieder benutzen kann als Teil der Argumentation. Also Osteuropa ist schon ein ziemlich anderes Phänomen und verdient auch entsprechend eine genauere Betrachtung. Nun, das WEF selber innerhalb dieser Palette von Instrumenten für die Veränderung, für die sogenannte Entwicklung im negativsten Sinn, also Entwicklung im Sinne von Entwicklungshilfe, wie wir sie immer kritisiert haben, Entwicklung im Sinne von einem Fortschreiten zu hierarchischen Strukturen und internationaler Arbeitsteilung. Das WEF ist zunächst einmal eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, und zwar eine der mächtigeren, der schlagkräftigeren. Sie brüstet sich damit, die einzige zu sein, die einen Kongress organisiert, der sowohl Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem akademischen Bereich, aus den Medien und aus den NGOs zusammenbringt in Salzburg oder eben in Davos und in New York und in einer informellen Atmosphäre, also das kennen die meisten von euch sehr gut, die ganze Kritik am WEF, weil Davos halt in der Schweiz ist und ihr da ganz nah dran seid an den Protesten gegen das WEF in Davos. Aber ich glaube, es ist, man kann da im Zusammenhang mit Osteuropa noch ein bisschen drauflegen, was diese NGOisierung angeht. Ich glaube, die NGOisierung, dieser Prozess, politische Prozesse wegzunehmen von einer öffentlichen Diskussion und zu professionalisieren in kleinen und großen Organisationen, die eine Sprache sprechen, die finanzierungskompatibel ist. Also das war vielleicht etwas viel in einem Satz. Ja, was in Bulgarien passiert, ich nehme Bulgarien als Beispiel, weil ich das am besten kenne, ist, dass die Regierung in vielen Belangen nicht sehr aktiv ist, entweder weil sie es nicht kann, weil kein Budget da ist oder weil sich die Leute unfähig erweisen oder sich für ganz andere Dinge interessieren als für die Diskussion von Fragen, die allenfalls wichtig wären für die breitere Bevölkerung. Auf jeden Fall ist es so, dass der ganze politische Diskurs entpolitisiert wird, indem er über Projekte abgewickelt wird. Das ist ein typisches NGO-Teil. Es wird zunächst ein Projekt geschrieben, da braucht es eine bestimmte Sprache dazu. Das Projekt muss finanzierungskompatibel sein. Also wenn ich ein Projekt irgendwo einreiche, dann schreibe ich das nicht so, wie ich genau denke, sondern ich schreibe das so, dass ich eine Chance habe, das Geld zu kriegen dafür. Und Gelder sind zum Teil massenweise da, sei es aus Europa, aus der EU, sei es von Soros, insbesondere im Kulturbereich, die wichtigste Figur über die letzten 15 Jahre. Fast alle größeren Kulturprojekte wurden von Soros finanziert, entweder ganz oder zumindest zur Hälfte. Und seien es amerikanische, entweder die Regierung oder große amerikanische Stiftungen. Und das heißt, dass in allen Bereichen, sei es nun in der Kultur, sei es im Gesundheitswesen, sei es in den Minderheitenfragen, sei es eine feministische Bewegung, die man vielleicht in Anführungszeichen setzen sollte, weil die so quasi ein Soros-Import ist. Also es gibt also der radikalste Ausdruck einer Kritik am Patriarchat ist allenfalls noch im akademischen Bereich zu finden. Alles andere ist schön eingegliedert in NGOs, die in einer bestimmten Sprache ihre Projekte schreiben, das Geld kriegen, etwas damit machen oder eben auch nicht, weil es ist nicht so wichtig, ob es gemacht wird oder nicht. Und dann wieder, und das ist noch so ein Teil von der Professionalisierung, Berichte schreiben, nämlich der Bericht zurück an den Finanzgeber, an die Stiftung oder die Organisation, die EU, an das Programm, Finanzierungsprogramm. Das ist das Wichtige, nicht das, was gemacht wurde. Das Wichtige ist, dass ich überzeugen kann, dass ich den Finanzgeber überzeugen kann, dass ich was gemacht habe. Und so wird ein riesiger Teil einer politischen Diskussion entpolitisiert. Und das WEF nicht nur entpolitisiert, sondern auch professionalisiert in einem Effizienzgedanken, in einer Kompatibilität mit den Geldgebern. Und die Geldgeber sind natürlich eben nicht lokale, was dann wiederum andere hierarchische oder so, Power Relations, ich kann fast kein Deutsch mehr, bedeuten würde. Aber was halt kompatibel ist mit dem Zugriff, sei es der EU, sei es der USA, sei es die japanische Regierung, seien es private Akteure wie der Soros, der so ein bisschen ein Ausnahmephänomen darstellt, weil er praktisch eigentlich so stark ist, allein wie die EU mit seiner Stiftung, ja, was so die Finanzierung von verschiedenen Projekten angeht. Also ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was in Bulgarien über die letzten 15 Jahre passiert ist, 13 Jahre, wenn man das so eng nimmt, wenn man 1989 nimmt, aber es hat natürlich schon vorher angefangen in Russland mit der Perestroika. Das war so der Beginn einer Entscheidung der lokalen Eliten, sich auf so etwas wie eine Globalisierung einzulassen, auf eine Öffnung gegen außen, weil dieses geschlossene System in sich nicht mehr profitabel war für diese lokalen Eliten. Nun, dieser Prozess, der mit dieser Perestroika anfängt, 89 mit einer Euphorie weitergeht, ich glaube, die Euphorie dürfen wir nicht vergessen, weil wenn wir jetzt sprechen von den grauenhaften Zuständen und der Armut und solchen Fragen, dann vergisst man schnell, dass 1989, 90, 91, dass da viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, Hoffnung hatten, wussten, was sie wollen, oder zumindest gemeinsam herausfinden wollten, was sie wollen. Und das ist unterdessen weg, und zwar ziemlich radikal weg. Wenn etwas radikal zerstört wurde, außer der Wirtschaft selber, dann ist das die Solidarität oder ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gefühl, dass man zusammen an einer Zukunft arbeiten könnte, dass man zusammen etwas erarbeiten könnte. In diesem Prozess wurde viel gesprochen. Also ich möchte da noch ein bisschen weiterspinnen an diesem Kontext von der jetzigen Situation und erst dann zu dem Thema kommen, das wir ausgewählt haben, um da noch ein bisschen lebendigere Details aufzuarbeiten, also Sachen aus dem Alltag, die vielleicht ein Bild geben können, wie das Leben in Bulgarien für verschiedene Leute aussehen könnte und woher das kommt. Darum möchte ich zuerst den Kontext ein bisschen noch beleuchten. Also außer den internationalen Institutionen, die natürlich wie immer das Ziel haben, Zugriffsstrategien, Zugriffsmöglichkeiten zu sichern, Investitionen zu tätigen oder zu unterstützen, den Weg zu bereiten für Investitionen. Man muss sich zunächst mal vorstellen, in Bulgarien wurde Business auf ganz, ganz andere Weise getätigt, als das hier etwa der Fall ist. Hier gibt es allenfalls eine öffentliche Ausschreibung oder es gibt, wenn man irgendwie was anschaffen will, dann schaut man in die gelben Seiten und schaut sich mal um, wo man das am günstigsten kriegt, mit der besten Wartung und dem besten Support, wer das zu welchen Konditionen anbietet und macht dann irgendwie seine Wahl, woher man was kaufen möchte oder woher man einen Service herholen möchte. In Bulgarien war das bis vor eben ungefähr 15 Jahren ganz anders und das prägt weiterhin das Umfeld sehr stark. Bulgarien ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie in meiner Erinnerung Palästina oder vielleicht Sizilien. Das sind Familienclans, Familienbindungen sind sehr wichtig. Clans klingt schon negativ, das wollte ich eigentlich nicht bezwecken. Also Familienbindungen sind wichtig, Bekannte. Es wird eher ein Vertrag an einen Bekannten vergeben, als an den mit der besten Offerte. Und ich denke, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass die bulgarische Wirtschaft als mafiös betrachtet wurde hier. Was sie auf irgendeine Art und Weise ist, nur muss man sich darüber unterhalten, was mafiös dann heißt. Also ich denke, dass mafiös oder dieser Eindruck, den wir haben, dass das mafiös ist, der kommt daher, dass die Wirtschaft auf ganz andere Weise funktioniert hat, nämlich über Freundschaften und über Personen, über Freundschaften, Familien, Verbände und Verbindungen. Und als dann die westliche Art, Business zu betreiben, da reingepflanzt wurde von der Weltbank, vom IWF auf andere Weise, von der Weltbank direkt mit Finanzierung oder Zwischenfinanzierung von Projekten, vom IWF über Auflagen an die Regierung, man müsse zum Beispiel die Anschaffungen für die staatlichen Anschaffungen über Ausschreibungen machen, die so und so und so abzuwickeln sind. Also da wird extrem detailliert der Regierung vorgeschrieben, was sie zu tun und zu lassen hat. Es wird zum Beispiel nicht einfach gesagt, ja, schaut euch mal die Eisenbahn an, die ist nicht so effizient. Ihr müsst euch das mal anschauen und euch was ausdenken. Sondern es steht dann im Vertrag zwischen der bulgarischen Staatsregierung und dem IWF steht, 247 Kilometer Schienen müssen weggemacht werden, stillgelegt werden. Und es steht, es müsse das Rentenalter von 55 für Frauen und 60 für Männer auf, sagen wir mal, 60 für Frauen und 65 für Männer erhöht werden. Also es sind ganz, ganz genaue Angaben. Das stellt man sich, oder habe ich mir jedenfalls, bis ich die Verträge angeschaut habe, die sind übrigens einsehbar auf dem Web, Teile davon selbstverständlich, ich vermute, dass da nicht alles preisgegeben wird, aber es ist doch recht eindrücklich, wenn man sich das anschaut, in welchem Detail, in welchen Einzelheiten so ein IWF-Vorschriften rausgibt für Regierungen. Und außer diesen internationalen Institutionen, die halt die uns altbekannten Ziele haben, da würde ich mich wiederholen, wenn ich da nochmal drauf eingehen würde, gibt es natürlich noch die lokalen Kräfte. Also lokal, es ist ja nicht so, also der größte Imperialismus kann nicht funktionieren ohne ein lokales Element. Und das ist eben in Russland vielleicht aber auch in Bulgarien vielleicht noch am klarsten von den osteuropäischen Ländern, weil das die Länder sind, bei denen das im Gegensatz zu Polen zum Beispiel, wo lange Kämpfe geführt wurden gegen die Regierung und wo es eine Opposition gab, die zumindest beigetragen hat zu einer Veränderung, war es in Russland mit Gorbatschow und in Bulgarien mit verschiedenen Akteuren, vor allem Lukanow, der damals der Chefideologe war der Partei, die haben irgendwann entschieden, so geht es nicht mehr weiter. Also man muss sich das System, das damals ich will nicht zu viel über Russland reden, weil ich eventuell halt nicht so viel verstehe davon, weil ich nie da war, aber in Bulgarien muss man sich die Wirtschaft als staatlichen Kapitalismus vorstellen. Also was ist denn der Kommunismus anders als eine Kapitalakkumulation auf anderem Wege, die über andere Mechanismen durchgesetzt wird, sei es Enteignungen, sei es Zwangsarbeit, sei es das Einbinden von Bauern zum Beispiel in industrielle Agrarproduktion. Und irgendwann hat dieses System der Kapitalakkumulation, das am Anfang durchaus seine Erfolge gezeigt hat, es hat sicher die ganze soziale Struktur verändert, von Grund auf, in Bulgarien konkret, von einer selbsternährenden Agrargesellschaft zu einer industriellen Agrar- und andere Wirtschaft. Also da in Bulgarien haben sich dann die Computerindustrie sehr stark entwickelt, bekannt geworden, vor allem durch die Reverse Engineers, die sich zum Beispiel den ersten Apple Macintosh, den Mac 2 angeschaut haben, also die Platinen angeschaut haben. Und es geht nun zumindest das Gerücht rum, die hätten wirklich eine Platine einfach anschauen können, so an einer Messe zum Beispiel in Colorado, und dann kommen sie zurück nach Sofia und bauen die nach. Also es ist zumindest das Gerücht, was so umgeht. Auf jeden Fall, weil Bulgarien in der Arbeitsteilung der Comecon, also der osteuropäischen Wirtschaftszone, da war die Arbeitsteilung viel stärker oder viel klarer definiert, als sie es in der nicht-staatlich kapitalistischen Welt ist, in der marktkapitalistischen Welt. Da war wirklich bestimmt, Bulgarien stellt Computer her, Waffen, Chemie, Chemieindustrie, also Parfums, was auch immer, was so dazu gehört, und die ganze Pharmaindustrie, und produziert Tomaten und Tomaten für den ganzen russischen Markt. Ja? Also das waren, und dann war in Ungarn waren es Autobusse und was auch immer. Also an verschiedenen Orten wurden verschiedene Sachen produziert, und zwar geplant, von Moskau durchgegeben, ihr produziert jetzt das für alle. Nun, das ist natürlich schon mal eine etwas merkwürdige Voraussetzung, wenn jetzt dann die Verbindungen zwischen den verschiedenen Märkten zusammenbrechen. Also beispielsweise Tomaten werden heute nicht mehr nach Moskau oder nach Novosibirsk verkauft aus Bulgarien. Diese ganzen Marktverbindungen, die wurden abgeklemmt Anfang 90er Jahre, spätestens 1995. Und das heißt, der Markt, also die Wirtschaftsstruktur ist schon mal ganz verfälscht, oder also es ist ganz schwierig, ein Projekt dazu entwickeln, um eigenständig ohne zu viel Austausch mit dem Westen zum Beispiel da was aufbauen zu wollen. Also es wird ja zum Teil fantasiert, man hätte ja irgendwie was ganz anders machen müssen und irgendwie unabhängig vom Westen. Aber es gibt da auch verschiedene Phänomene, die dazu geführt haben, dass der Markt in Osteuropa, der innere Markt, der riesig war, total zusammengebrochen ist. Und das hat auch mit den Eigeninteressen der lokalen neuen Eliten zu tun. Man muss sich das vorstellen, wenn die als im England der früheren Industrialisierung die neuen Eliten heranwuchsen, also die Kapitalisten, die mussten das ziemlich im Schweiße ihres Angesichts machen, im Vergleich jetzt natürlich zu den neuen Kapitalisten, den Neureichen in Bulgarien. Also da musste wirklich ausgebeutet werden, ganz hart. Da musste irgendwie spekuliert werden mit dem internationalen Handel, musste in Indien irgendwie geschaut werden, dass die Waren, dass Zugriff da ist auf die Waren. Und das war ein ziemlich langsamer Prozess, der in Bulgarien überhaupt nicht so stattgefunden hat. Das waren 2 Jahre oder weniger sogar. Das war ein Abschöpfen. Es ist halt nicht so, dass dieses Geld, das da abgeschöpft werden musste, werden sollte, dass das mühsam erarbeitet werden musste oder herausgepresst aus einzelnen Leuten, sondern dass da hatte schon jemand Vorarbeit geleistet. Die kommunistische, sogenannte, die sozialistische Regierung, 50 Jahre lang die Partei, hat er herausgepresst, was geht aus den Leuten. Und da war ein Riesenvermögen da, das einfach so abgetragen werden konnte. Das heißt, das Reichwerden, also dieses Phänomen der Neureichen, das ist in Osteuropa, also ich vermute auch in anderen Ländern als nur in Bulgarien, das ist schon ein ziemlich spezielles Phänomen. Durch diese Geschwindigkeit des Prozesses. Also es waren riesige Berge da von Kapital, die einfach abgetragen werden konnten. Das ging über Mittelfirmen, also private Firmen, die Verträge abschließen mit den Staatsfirmen, die fingierte Rechnungen stellen und so weiter. Also es wurde so ziemlich alles geschröpft, was es zu schröpfen gab. Die Pensionskasse ist sozusagen pleite, also man kann nicht damit rechnen, eine wirkliche Pension zu kriegen, auch wenn man sein Leben lang ziemlich viel Geld eingezahlt hat. Also wirklich in jedem Bereich ist Geldnot, obwohl anscheinend der Zar, also der Zar, der aus dem Exil in Madrid zurückgekommen ist, um Premierminister zu werden, wollte eigentlich Präsident werden, das ging aber nicht, weil er nicht in Bulgarien gelebt hat und so, aber ist dann Premierminister geworden und das ist er geworden. Das scheint ziemlich klar, weil er als Spielsüchtiger Schulden hatte und da doch noch Möglichkeiten sah und es gibt die noch an verschiedenen Orten immer noch mehr abzutragen. Also jede Regierung hat es bisher geschafft, doch ziemliche Brocken an Vermögen an Land zu schaffen. Ja, dann wollte ich so ein bisschen, ja, vielleicht ja, mehr ins Detail gehen bei einem Thema. Wir haben das Gesundheitswesen ausgewählt. Zufällig war gerade gestern, also das European Economic Forum in Salzburg macht, wie immer das WEF, große Anstrengungen, um angesehen zu sein, um respektiert zu sein, um Legitimation zu kriegen. Und da helfen Ihnen unsere Freunde von ATTAC dabei, also ATTAC International, zusammen mit der österreichischen Arbeitskammer, haben gestern eine Veranstaltung organisiert, die wurde auch übers Web übertragen, habe das leider verpasst, über Gesundheitswesen und die Krankheiten der Armut. Also muss sehr interessant gewesen sein. Ich denke, es gibt wirklich einiges zu sagen zum Gesundheitswesen. Ich befürchte, dass einiges davon an dieser Diskussion nicht zu Wort gekommen sei. Also beim Gesundheitswesen muss man zuerst sehen, das ist einer der Bereiche, der am stärksten staatlich unterstützt war, nicht mehr unbedingt ist. Aber es war, das kennt man in Europa zum Beispiel von Frankreich her, in der Schweiz ist das schon viel privatrechtlicher organisiert, aber eigentlich die Gratismedizin. Also jeder, jede, wann es braucht, hat Zugang zu Spitälern, Polikliniken, Arztpraxen und kann ohne etwas zu bezahlen diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das hat natürlich nicht nur Vorteile in Bulgarien, also ich habe das nicht selber erlebt, schade, dass Dimitrina nicht hier ist, um das genauer zu erzählen, aber ich kann das so nacherzählen, war das so eine ziemliche Entmündigung. Also es war das dann zwar so, dass du gratis zu medizinischen Leistungen kamst, aber gleichzeitig wurdest du ziemlich schnell einmal von zu Hause abgeholt und eingeliefert. Weil, also als Kind zum Beispiel, weil du in die Schule gegangen bist und ja, was irgendwie, hast Ohrenschmerzen gehabt oder so, dann warst du sofort beim Arzt und zwar zwangsweise angewiesen. Und die Ohrenschmerzen sind vielleicht harmlos in der Hinsicht, vielleicht muss man da tatsächlich dann zum Arzt. Aber in verschiedenster Hinsicht, es wurde geschaut darauf, dass die Leute zum Arzt gehen, wenn sie gehen sollen. Das war dann nicht so selbstbestimmt. Was dann, also man kann sich vorstellen, dass Anfang der 90er Jahre, als dieses System zu bröckeln begann, nicht nur die, also in den Augen der Leute hat nicht nur die medizinische Leistung zu bröckeln begonnen, sondern auch dieses Vormundschaftssystem. Das heißt, es war auch eine gewisse Freude da. Also es gab ja eine ganze Euphorie Anfang der 90er Jahre, weil da große Möglichkeiten da waren. Da können wir selbst bestimmen, da können wir allerhand auf die Beine stellen, wenn wir das nur zusammen machen. Und die Freude daran, dass diese Entmündigung anfängt schwächer zu werden und vielleicht mal wegfällt, die war sicher da. Aber gleichzeitig gab es extrem direkte Angriffe auf dieses staatliche System. Also erstmal wurden Privatpraxen erlaubt, Die meisten Ärztinnen und Ärzte haben begonnen, sowohl im öffentlichen Sektor zu arbeiten, waren vielleicht Angestellte eines Spitals, als auch zu Hause in eine Praxis einzurichten und dann halt vom einen den sicheren Lohn und bestimmte soziale Errungenschaften, die da am Bröckeln waren, aber immer noch da, sich erhalten. Andererseits über die Privatpraxen zusätzliche Einkunftsmöglichkeiten zu sichern. Das wurde unterstützt, sehr aktiv vom Staat, indem in der öffentlichen Medizin, also in den Spitälern, Polikliniken, in den öffentlichen Kliniken, die Medikamente verschwanden, die es plötzlich keine Spritzen mehr gab, keine Nadeln. 1995, 96 musste man schon in der ganzen Stadt rumrennen, als Patient wohlgemerkt, im Spital. Oder wenn man Leute kannte, die das für einen tun würden, war das vielleicht besser. Muss man in der ganzen Stadt rumrennen, um eine Spritze zu finden. Musste man auf dem Schwarzmarkt oder wenn man Bekannte hat im Ausland, aus dem Ausland, die elementarsten Medikamente beschaffen. Leute wurden und werden immer noch zum Teil, aber es war 95 vielleicht noch stärker so, auf einen Monat später vertröstet. Ja, im Moment haben wir dieses Medikament nicht, kommen Sie in einem Monat wieder, wenn Sie leben. Also es war wirklich eine ziemlich krasse Situation und ist es weiterhin, dass ich eigentlich wählen muss, oder ja, dass ich die Wahl habe zwischen einer Medizin, die ich mir nicht leisten kann, und einer Medizin, die mich vielleicht umbringen wird. Weil es geht nicht nur darum, dass da Mangel herrscht an Medikamenten, sondern es geht auch darum, dass die Ärzte und Ärztinnen, auch wenn unter ihnen sehr gute Spezialistinnen und Spezialisten sind, nicht wirklich einen Anreiz haben, gut zu arbeiten. Also vielen hat es einfach abgelöscht. Und es gibt haufenweise Falschdiagnosen, und zwar offensichtliche, haushohe Falschdiagnosen. Und eigentlich ist es ziemlich überlebenswichtig, in Bulgarien selber Gesundheitsexpertin oder Gesundheitsexperte zu werden. Also lesen, fragen, wenn man Leute kennt, die da so ein bisschen mehr Bescheid wissen, sich austauschen, weil man nie gefeit ist vor einer möglicherweise fatalen Falschdiagnose. Ja, was diesen Prozess noch prägt, ist, es gibt ja nicht nur die Leute, die wenig Geld haben, also in solchen Umbruchssituationen, da ist es klar, ein Teil der Leute verarmt unter dem Druck der internationalen Mächte und der lokalen Eliten. Ein anderer Teil ist eben diese lokale Elite. Das heißt, parallel zu dieser Entwicklung vom Mündel, also von dem der Vormundschaft der Medizin unterworfenen Patienten und Patientinnen, diese Wandlung zur Klientin von privaten Praxen und Kliniken, dieser Status, der Klientenstatus, der setzt natürlich das nötige Kleingeld voraus, also man muss da schon was zücken, mehr und mehr auch in der öffentlichen Medizin, also die ist zwar offiziell noch abgedeckt von der Versicherung, die obligatorisch einbezahlt wird, aber eigentlich nichts bringt, also wirklich null, weil Ja, allenfalls ist noch das Bett im Spital gratis, aber das ist dann doch nicht wirklich gratis, weil Geschenke sozusagen Pflicht sind. Und das kann nicht nur so eine kleine Schachtel Schokolade sein, sondern das muss dann schon ein bisschen einen Umfang haben. Und also Geschenke, Geld, was auch immer. Also es wird geschmiert an allen Enden und Ecken. Und das ziemlich offiziell. Also nicht auf Gesetzesebene, aber ziemlich offen. Da wird nicht wirklich ein Geheimnis draus gemacht. Und parallel zu dem entwickelt sich auch für Zahlungskräftige unter dem Einfluss der Medien, des Körperkults, ein Luxuszweig der Medizin. Also es gibt auch immer mehr dann so Fitnessstudios, es gibt viel Werbung für Gesichtschirurgie und sonstige Körperveränderungen. Und das zeigt so ein bisschen die Schere, die sich da geöffnet hat. Das ist einfach ein Bereich, in dem man so krass sieht, wie sich die Schere geöffnet hat zwischen denen, die sich einer Nasenoperation unterziehen und denen, die sich mit 40 Mark, also 30 Franken, also ich sage Mark, weil der Lev 1:1 ist oder war mit der D-Mark und halt immer noch denselben Wert hat gegenüber dem Euro, also halt 40 Mark Grundpension, das ist die Minimalpension, und es gibt viele Leute, die mit dieser Minimalpension leben müssen. Das heißt, es obwohl manche Medikamente für sie gratis sind, also so eine Liste von Medikamenten, die freigestellt werden für Pensionäre, ist in sehr vielen Fällen brauchen die Leute noch andere Medikamente, die eben nicht auf dieser Liste sind, und die können sie sich auf keinen Fall bezahlen. Und dann trifft man sie dann eher an nicht unbedingt sehr gesundheitsfördernden Orten wie auf Müllplätzen an, wo sie das zusammensuchen, womit sie versuchen werden zu überleben. Ja, ich glaube, ich bin so ungefähr am Schluss angekommen, so von einem vielleicht etwas wirren Vortrag, aber in dem ich hoffe, dass ich so ein paar Aspekte so ein bisschen beleuchtet habe, in einer Art und Weise, die nicht so standardmäßig aus der NZZ oder aus der WOTS hergenommen werden kann. Und ich bin natürlich froh um Diskussionen, Fragen, ob das nun noch gesandt wird oder wir dann eher nach einer Weile zumindest dann einfach so gemütlich zusammensitzen.